Deutschlandfunk Kultur Interview.
Frankreich gegen Marokko, das zweite Halbfinale der Fußball-WM der Männer. Heute Abend gesucht wird ja der Finalgegner für Argentinien. Aber bei dieser WM haben wir ja schon oft genug festgestellt, dass es um weit mehr geht als nur Fußball. Und das Spiel heute, Marokko gegen Frankreich, das bietet eine ganze Reihe von Geschichten. Und eine davon ist der große Jubel in der gesamten arabischen Welt über die Erfolge der Marokkaner. Bringt dieses seltsame Turnier, das mit Recht kritisiert wurde, vielleicht doch Menschen näher zusammen? Darüber spreche ich jetzt mit René Wildangel. Er ist Historiker, Schwerpunkt arabische Welt, hat gerade ein Buch herausgegeben, Das rebellische Spiel, die Macht des Fußballs im Nahen Osten und die Katar-WM. Jetzt ist er am Telefon. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Frau von Billerbeck.
Die Begeisterung über die Erfolge des marokkanischen Teams in der arabischen Welt ist riesig. Hätten Sie vor der Weltmeisterschaft mit einer solchen grenzübergreifenden Solidarität gerechnet?
Nein, damit hätte ich nicht gerechnet. Ganz einfach deshalb, weil ja dieser Erfolg von Marokko sehr überraschend ist. Das ist das erste arabische Team, aber auch das erste afrikanische Team im Halbfinale. Marokko war ein großer Außenseiter und ich glaube, deswegen ist die Begeisterung in der Region jetzt so groß. Aber man muss ja auch sagen, die Begeisterung ist weit über die Region hinaus sehr groß und ich glaube auch zu Recht. Das ist eine sympathische Mannschaft, das haben wir nach den Spielen gesehen. Das ist aber auch eine Mannschaft, die einen schönen Fußball spielt. Und ich glaube, sie hat genau das jetzt auf den Platz gebracht, was uns allen und vielen Beobachtern bei dieser WM gefehlt hat, nämlich Begeisterung. Und vorher haben wir eigentlich darüber diskutiert, wie wird diese WM? Man hat auch natürlich sehr kritisch zu Recht auf Gastgeber Katar geschaut. Katar ist keine Fußballnation. Und mit Marokko haben wir jetzt ein ganz anderes Land, was völlig unerwartet so eine Begeisterung geschaffen hat.
Aber ist diese Begeisterung so selbstverständlich? Deutsche Fußballfans sind ja nach dem Ausscheiden in der Vorrunde auch nicht automatisch zu Anhängern der Holländer geworden, nur weil sie unsere Nachbarn sind.
Ja, das stimmt, das ist so. Ich wäre trotzdem ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff Panarabismus, den Sie eben genannt haben. Das ist ja durchaus ein politischer Begriff. Der stammt aus den 50er, 60er Jahren. Das ist so die Idee einer großen arabischen Einheit. Die hat Nasser, der ägyptische Präsident, unter anderem propagiert. Diese Einheit gab es natürlich nie. Wir haben viele Konflikte in der Region. Wir haben viele Rivalitäten, die bestehen durchaus weiter auf der Ebene der Regierungen. Aber ich glaube, wenn man auf der Ebene der Bevölkerung guckt, wo jetzt man diese Begeisterung sehen kann, da haben wir natürlich viele Gemeinsamkeiten in der arabischen Welt. Das ist eine gemeinsame Sprache, das ist eine gemeinsame Kultur, es ist auch eine gemeinsame Religion, die man teilt. Und da ist schon eine große Solidarität und ich glaube auch Stolz auf den Nachbarn. Und da spielen diese Konfliktlinien nicht so eine große Rolle. Das kann man zum Beispiel ganz schön daran sehen, dass ja Marokko und Algerien Erzfeinde sind, vor allen Dingen aufgrund des Streits um die Westsahara, aber auch in vielen anderen Bereichen. Und dieser sogenannte Erzfeind Algerien, auch dort jubeln die Menschen, auch dort gibt es eine große Begeisterung, auch wenn die Regierung das überhaupt nicht gerne sieht und sogar unterbinden will.
Mein Kollege, der mir hier bei der Vorbereitung dieses Gesprächs geholfen hat, der hat aber gesagt, gerade Algerien, und Sie haben es ja eben erwähnt, da werden die Erfolge der Nachbarn aus Marokko medial nicht gefeiert. Da sind dann doch die politischen Gräben der Führung zu tief.
Das ist richtig, aber das ist genau diese Spaltung, diese Trennlinie, die ich sehen würde zwischen Regierungen und Bevölkerung. Wir haben ja einen massiven politischen Konflikt, der geht auf die, vor allen Dingen um die Auseinandersetzung um die Westsahara zurück. Das ist ein Gebiet, was Marokko für sich beansprucht. Algerien unterstützt hier eine Befreiungsbewegung, die gegen diesen marokkanischen Anspruch arbeitet. Und das ist ein jahrzehntelang bestehender Konflikt auf Ebene der Regierung. Deswegen gönnt die algerische Regierung Marokko keinerlei Erfolge und man versucht das auch zu beschweigen. Man hat versucht, die Ergebnisse zum Teil in den Nachrichten nicht durchzugeben, aber das ist natürlich lächerlich. Jeder
das klappt
Algerier,
nicht heutzutage.
Nein, nein, jeder Algerier weiß, was los ist und wie gesagt, wir haben Bilder gesehen aus Algier, aus den Cafés, aus den öffentlichen Plätzen, wo gefeiert wird. Das ist überhaupt nicht möglich, das zu unterbinden und deswegen haben wir unser Buch Das rebellische Spiel genannt. Also der Fußball hat negative und positive Seiten. Wir haben die negativen Seiten mit Blick auf diese WM zu Recht sehr ausführlich diskutiert. Der Fußball wird instrumentalisiert, übrigens wahrscheinlich auch in Marokko. Wenn man mal davon ausgeht, dass möglicherweise sogar Marokko Weltmeister wird, dann wird die marokkanische Regierung das natürlich auch ausschlachten. Wir haben leider in Marokko auch einen recht repressiven Staat. Wir haben keine Pressefreiheit, wir haben politische Gefangene im Land. Also der Fußball wird instrumentalisiert. Andererseits kann er aber immer wieder für Überraschungen und Begeisterung sorgen und auf der Ebene zumindest der Bevölkerung hier diese Konfliktlinien für eine Weile verwischen.
Die Führung in Katar, die hat ja gerne das Narrativ verbreitet, sie würden die Weltmeisterschaften der Männer auch stellvertretend für alle Araber ausrichten. Nun wissen wir, dass das mit den Narrativen aus Katar so eine Sache ist. Und gerade Nachbarstaaten wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, die waren ja anfänglich auch nicht glücklich, dass Katar als Gastgeber gewählt wurde. Sind diese Rivalitäten nun weggewischt?
Naja, nicht glücklich ist ja eine massive Untertreibung. Ja, diese beiden Länder haben, richtig, die beiden Länder haben über einen relativ langen Zeitraum ja versucht, mit allen Mitteln diese Weltmeisterschaft auch zu verhindern und zu torpedieren. Wir haben eine Blockade erlebt gegen Katar. Also hier ist so ein Konflikt zwischen den Golfstaaten, der ist ganz massiv, der ist ganz tiefsitzend. Natürlich ist das im Moment überlagert von diesem Turnier, während es läuft. Das ist ja nun auch schwer für die Nachbarstaaten, das zu torpedieren. Wir haben auch während der Spiele zum Beispiel den katarischen Emir bin Tamim gesehen mit einer saudi-arabischen Fahne. Das wurde dann auch als große Freundschaftsgeste gewertet. Also da wäre ich sehr vorsichtig. Ich glaube, sobald die Weltmeisterschaft vorbei ist, brechen diese Konfliktlinien wieder auf. Da geht es ja um andere Dinge. Da geht es um politische Interessen, da geht es um massive wirtschaftliche Interessen, wo der Fußball natürlich auch instrumentalisiert wird. Und das wird weitergehen. Das ist nicht durch diese Weltmeisterschaft überdeckt. Aber wie gesagt, wir haben diesen Überraschungseffekt. Niemand wusste, dass Marokko so weit kommt. Und ich glaube, das hat jetzt wirklich eine Begeisterung in der arabischen Welt entfacht, die genuin ist. Wenn das nicht passiert wäre, dann wäre das, glaube ich, auch eine ganz andere Situation. Denn mit Katar, dass diese WM, das weiß jeder, letztlich gekauft hat, was keine Fußballnation ist wie Marokko, hätte diese Begeisterung so nicht entfacht.
Bringt die Fußball-WM der Männer in Katar viel und zu Recht kritisiert, vielleicht doch Menschen zusammen? Hintergründe hat uns René Wildangel geliefert, Historiker mit Schwerpunkt arabische Welt. Und er hat, falls Sie das noch nicht mitgekriegt haben, mal so ganz nebenbei gesagt, Marokko könnte ja auch Weltmeister werden. Wir sprechen uns wieder, Herr Wildangel, wenn es dann soweit ist. Danke für das Gespräch.
Ich hoffe drauf. Danke. Tschüss.
Tschüss.